was ich selber schon oft machen musste. Traue dich zu kapitulieren, wenn du keine Kraft mehr hast. Belüge dich nicht selbst. Kratze nicht irgendwelche falschen Erklärungen von irgendwoher und dich selbst zu rechtfertigen, sondern sei mutig, kapituliere, dass du es nicht schaffst als Mensch. Und das passiert vielen Menschen im Leben.
Heute heißt es Hello Markus Niert. Schön, dass ihr dabei seid. Markus Niert ist mehr als nur der Ex-Bürgermeister von Tröglitz. Das ist so eine Stadt im Südosten von Sachsen-Anhalt. Aber über genau diese Funktion quasi haben wir uns kennengelernt. Ich hatte ganz kurzfristig einen Dreh bei ihm zu Hause. Große Überschrift, Rechtsextremismus, Bedrohung. Und viele von euch werden wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Anfang Juni Walter Lübcke erschossen wurde. Er war Regierungspräsident von Kassel. Und auch wenn, zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem ich das Intro aufnehme, noch nicht 100% geklärt ist, wer ihn umgebracht hat, geht man sehr stark davon aus, dass es ein mutmaßlich rechtsextrem motivierter Mord gewesen sein soll. Und ich könnte allein hier im Intro schon total ausholen, aber ich halte mich jetzt kurz und möchte euch nur sagen, was das mit Markus Niert zu tun hat. Gewalt und Bedrohung von rechten Gruppen gegen Kommunalpolitiker ist nämlich leider nichts Seltenes, aber wenige trauen sich darüber zu reden. Und bei Markus Niert kommt jetzt ganz viel wieder hoch. Denn ja, er lebt noch, aber klar war und ist das eigentlich nicht. 2015 sollte er im Zuge der Flüchtlingskrise 40 Flüchtlinge in Tröglitz aufnehmen. Und das kam nicht gut an. Die Dimension, die das hatte, ist krass. Und das wird er euch auch selbst erzählen. Bei unserem Dreh hatten wir jedenfalls zwischen Interview und seiner Live-Schalter am Abend noch mal ein bisschen Zeit. Es war warm, ich war müde und mein Kollege hat gesagt, ey Yara, chill doch einfach mal. Aber ich hatte so ein Gefühl von, da steckt so viel dahinter. Und wenn jemand so krass angefeindet wurde, noch immer angefeindet wird und dann noch mit so einem Lebensmut vorangeht, nach vorne schaut und überhaupt Kraft hat, weiterzumachen, dann muss ich da einfach nochmal nachhaken. Und er und ich, wir haben uns so gut verstanden, also haben wir uns einfach nochmal hingesetzt und geredet. Was Markus Niert noch alles ist, außer Ex-Bürgermeister von Tröglitz, wie sein Leben verlaufen ist und warum er 2015 nicht das erste Mal in seinem Leben stark geblieben ist, das erzählt er euch jetzt selbst. Viel Spaß bei Hello Markus Niert.
Ich als einen sehr empfindsamen, verletzlichen, auch manchmal verletzten Menschen, der an bestimmten Punkten sehr gut empathisch sein kann, an anderen Punkten sich schon eine Haut, eine Schutzhaut, eine Rüstung zugelegt hat, um nicht weiter verletzt zu werden. Daran kämpfe ich gerade, weil ich das eigentlich loswerden möchte. Das trägt man ja meistens aus der Kindheit davon, wo man vielleicht von den Eltern oder dem engsten vertrauten Umfeld, wo man ja eigentlich bedingungslose Liebe kennenlernen wollte, dann doch verletzt wurde. Um da heil zu werden, auch um selbst in meiner Beziehungsfähigkeit zu wachsen, denn in der Ehe stößt man automatisch an seine Grenzen, es sei denn, man stirbt selber ab. Das ist so mein Ding, wo ich gerade dran bin. Also ich bin eigentlich ein sehr menschenfreundlicher, offen zugewandter Mensch, der gerne auf Menschen zugeht und erlebe gerade jetzt in diesen schweren Jahren wieder mal, dass es ein stetiges Entscheiden ist, ein starkes Kämpfen und immer die Gefahr von großen Verletzungen mit sich bringt.
Was war so der Moment, der Ihr Leben verändert hat?
Es gab wirklich sehr viele verschiedene. Das fängt an mit meiner Kindheit in einem Pfarrhaus, wo ich sehr doch zum Mut und zum klaren Worten erzogen wurde. Mein Vater war stark in der Opposition, hat sich schnell den Hass des SED-Staates und vor allem die Zersetzung der Staatssicherheit auf sich gezogen, sodass wir als Familie davon geprägt wurden, nicht nur, dass wir ausgehorcht wurden, sondern dass auch unser Leben gelenkt wurde, dass wir umziehen mussten, weil selbst die Kirchenleitungen beeinflusst wurden, damit mein Vater umzieht.
Wo war das? Wo sind Sie da?
Ich bin in Eisleben, Oderstadt Eisleben geboren, aber aufgewachsen in verschiedenen Orten, bis hin zu Weißenfels, einem Nachbarort von Zeitz, einer Nachbarstadt, wo wir jetzt sind. Das waren so die ersten Punkte, dass ich damals schon als Pastorskind automatisch dem Häme und auch dem Mobbing manchmal ausgesetzt war, weil ich anders war. Sicher auch immer schon ein bisschen vielleicht dadurch sensibler oder noch nicht so abgebrüht, wie auch immer man das sehen möchte. Aber vor allem bin ich natürlich geärgert worden, weil Kirche damals out war das auch vom Staat ja systematisch mit Mobbing bekämpft wurde, in das damals schon viele eingestimmt haben. Also es hat mich geprägt und dann kam so ein Wendepunkt, dass ich dann Jugendlicher wurde und auf einmal das hübscheste Mädchen an der ganzen Schule erobert habe, bis er sagt, sie hat mich erobert, war 3 Jahre älter. Und auf einmal gehörte ich zu den Coolen dazu. Das mag ein kleiner Wendepunkt gewesen sein, aber hat mir damals mein erstmal als Jugendlicher so ein Rückgrat gegeben und worauf ich dann auch meine eigene Identität aufgebaut habe, nämlich auf die in der Opposition wirklich zu stehen, weiter anderes zu sagen, was gegen der DDR-Propaganda Stellung zu beziehen.
Weil dann, sie zum ersten Mal so den Rücken auch gestärkt hatten dann durch die...
Das nicht, aber vielleicht, das war ich aus dieser Loser-Rolle rausgekommen. Widersprochen gegen das DDR-System habe ich schon immer, aber da wurde es irgendwie dann mehr gehört, warum auch immer. Ich war einfach auch, bin ja selber dadurch jugendlich geworden oder vielleicht in meiner Reife gewachsen. Aber ein Punkt war auf jeden Fall damals der Abschluss einer Boeing über Afghanistan. Damals ein Riesenaufschrei. Ich glaube, 1983 war das, als die Sowjetunion ein Flugzeug abgeschossen hat. Und ich habe damals ganz klar auf dem Schulhof gesagt, dass das die Russen waren. Was natürlich gar nicht ging. Und dann wurde ich gleich zitiert. Und ich habe viele andere Sachen damals erlebt, aber es war so ein Schlüsselpunkt eigentlich gewesen. Und der zweite war, dass wir dann übergesiedelt sind, weil mein Vater durch diese Setzung so schwer krank geworden war, dass wir 86 dann doch übersiedeln mussten. Ich wollte gar nicht raus. Ich hatte inzwischen meine Nische gefunden. Ich sollte Kirchenrestaurator werden. Also eine typische Künstlerecke halt, ne, wenn man schon nicht studieren und Abitur machen durfte. Und dann fand ich mich wieder in Gießen als Flüchtling mit einem furchtbar hässlichen großen Metallwagen, auf dem unsere DDR-Koffer drauf lagen, ich meine komischen Klamotten anhatte und genau gemerkt habe, dass die Leute jetzt nicht verächtlich, aber doch mich so ein bisschen als Zootier bewundernd, als den Ossi da sahen, der den riesigen Metallwagen mit seinen 16 Jahren Richtung Flüchtlingsheim zog. Das war für mich sehr einschneidend, weil ich merkte, du bist jetzt wirklich anders. Und da brach meine Identität zusammen, weil ich jetzt nicht mehr der oppositionelle Jugendliche war, dessen Widerstandsgeist gefragt war oder das niemand interessierte. Keiner interessierte sich für die DDR, keiner interessierte sich für meine Geschichte, sondern es war okay. Ich war halt ein Fremder, man hat mich freundlich behandelt.
Ich stelle mir vor, dass man da auch bestimmt nochmal so ganz in einer ganz, ganz anderen Rolle ist, wenn man vorher so in seiner eigenen Umgebung, sag ich mal, Sachen sieht, die nicht richtig zugehen für das eigene Empfinden und dann da laut zu werden und dann aber woanders hinzukommen, wo all diese Dinge auf einmal nicht mehr so gelten vielleicht auch. Und man selber per se erstmal so eine untergeordnet ist so ein falsches Wort, ja, aber so eine Rolle einnimmt, in der man doch erstmal gucken muss, was passiert da eigentlich.
Was macht mich aus? Wer bin ich? Was ist mein Platz in der Welt? In der neuen Welt hatte ich kaum einen Platz, weil natürlich die Interessen, die waren damals Commodore 64 und so, Computerspiele, das hatte ich nicht. Ich hatte politische Interessen, die bei meinen Klassenkameraden damals in Hessen nicht vorhanden waren. Aber ich habe dann doch ein, zwei echte Freunde gefunden und habe dann meine persönliche Entwicklung genommen. Das war sicher der zweite Wendepunkt, dass ich dann gucken musste, wer bin ich selber. Und ich wollte eigentlich Archäologie studieren, durfte das ja nun, habe Abitur in kurzer Zeit nachgeholt. Ja, und dann kam der nächste Wendepunkt, dass ich wirklich ein persönliches Glaubenserlebnis hatte. Dass ich auf meinen kindlichen Glauben und nach vielen Glaubenskrisen, wo ich schon von Gott und seiner Gerechtigkeit nicht so viel gehalten habe, auf einmal gemerkt habe, dass er ganz persönlich für mich da ist, dass meine Gebete nicht nur so ein psychischer Erguss meiner eigenen Wünsche sind, sondern dass tatsächlich eine Antwort kommt, wenn ich echt hinhöre, dass ich eine liebevolle Anweisung bekomme, die gar nicht meinen eigenen Wunschdenken unbedingt entsprechen. Öfters sogar mahnend sind oder mich ausbremsen oder auch ermutigen.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wenn ich bete, höre ich wieder eine leise Stimme oder Gott begegnet mir durch andere Menschen, durch Situationen. Und das hat seitdem mein Leben entscheidend geprägt, dass ich merke, es ist nicht nur Theorie, was in der Bibel steht, sondern wenn ich bete, bekomme ich wirklich eine Kraft in entscheidenden Situationen, wenn ich aufgeregt bin. Auch vor solchen Interviews jetzt zum Beispiel, vorhin live schalten, da habe ich schon oft den Fehler gemacht, dass ich einfach losgebabbelt habe aus meinem eigenen menschlichen Wissen heraus. Und ich merke, dass es wirklich wichtig ist, auch wenn das vielleicht für Sie jetzt kitschig klingt, bevor er echt zu beten, sagen, Gott, ich will das... dass ich das Richtige spreche, nicht nur was aus meinem Inneren herauskommt.
Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so kitschig, weil wenn man es mal überträgt oder so ein bisschen vielleicht auch löst von Gott oder von was auch immer, ist es ja im Grunde eine Zentrierung und so auch ein Glaube an sich selbst und an die eigene Kraft und mal so wieder zur Ruhe kommen, durchzuatmen, was normal ist für jeden, der irgendwie auch auf eine Bühne geht und das ist es ja im Grunde dann auch oder in wichtigen Momenten, dass man nochmal sagt, so, ich sammle mich jetzt mal und versuche mal alle so Emotionen irgendwie kurz runterzufahren.
Das Sammeln und Emotionen fahren ist toll. Stimme ich zu. Im Gegenteil, ich wirke jetzt nicht als schwacher Mensch. Aber gerade, dass ich gelernt musste, auf meine eigenen Kräfte nicht so sehr zu vertrauen, sondern in wichtigen Momenten, wenn es bei mir an meine Grenzen geht, wo ich mit meinen eigenen Emotionen nicht zurechtkomme, wo alte Ängste hochsteigen, dass ich dann mich auf etwas Größeres verlassen kann. Und niemals ins bodenlos falle, wenn ich dann zum Beispiel Morddrohungen bekomme. Das ist der eine Punkt. Und dass ich auch nicht in der Hyperbis mich übersteigere und abdrehe, wenn ich großen Erfolg habe oder irgendwo in einer, was weiß ich, in einer ZDF-Show bin und dann auch da auf dem Boden bleibe und bei meinen Leisten bleibe. Und das ist ein Punkt, wo mich der Glauben echt korrigiert, nach oben und nach unten. Das finde ich total wichtig. Und vielleicht fehlt das ja manchmal unserer Gesellschaft, dass so viele sich selbst überdrehen und fast wegfliegen.
Ja, ne, also so zum einen so eine Erdung vielleicht auch und so der Blick auch nach innen und nach oben vielleicht. Ja, ne? Ja, ja. Aber wie schafft man das jetzt zum Beispiel, wenn jemand mit Gott an sich nichts anfangen kann oder so, gibt es ja trotzdem Dinge, die so universell sind. Mhm. Also man muss es ja gar nicht so an dieser einen Sache vielleicht festmachen. Wie könnte man da hinkommen, dass man sagt, ja, einfach mal ein bisschen mehr in sich reinhören oder was wäre da so eine Lösung, sich mehr Vertrauen zu schaffen?
Ich erlebe ja als Trauerredner ganz viele Menschen, die sich niemals als Christ bezeichnen würden, auch vom Christentum nichts halten, aber sehr christlich leben. Und auf der anderen Seite erlebe ich natürlich auch Christen, wo man da nicht viel an Spuren in ihrem Leben sieht. Ne? Ich habe das Gefühl, auch die ganze Diskussion jetzt über Rechtsradikalismus, Radikalisierung unserer Gesellschaft, Verrohung, hat ganz viel mit dem zu tun, inwieweit Menschen mit sich selber ausgesöhnt sind, inwieweit sie es bis zu ihrem jetzigen Zeitpunkt geschafft haben, sich mit den vorhandenen Verletzungen, mit ihren eigenen Schwächen, mit ihren Brüchen im Leben, mit eben auch mit der Trauer, die sie davongetragen haben, auszusöhnen und diese sich anzugucken, indem sie dem selbsttherapeutisch begegnen oder indem sie Menschen begegnet sind, die ihnen geholfen haben, diese Trauer mitzutragen, auszutrauern, nicht nur zu verdrängen. Und dieser, so, ja, ich will schon sagen, fast verdammte, aber diese böse Verdrängungsmechanismus, der einerseits uns Menschen ja schützt, in schlimmen Situationen, führt ja auch dazu, dass wir in späteren Jahren uns oft nicht mehr ranwagen und dass dann in uns so tiefe Moorlöcher sind, in deren Nähe wir nicht mehr gehen. Und dann scheitern wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, aber scheitern auch in uns selbst und müssen diese, weil wir diese Moorlöcher mal ausgrenzen, den angestauten Emotionen und alles andere scheinbar übertragen. Und ich glaube, da hängt ganz viel dran, dass Menschen sich an ihr Innerstes wagen, auch manchmal sich selbst vergeben, wenn sie keinen Gott haben. Mir hilft es natürlich, dass ich vergeben bekomme. Und das Entscheidende, was ich in meinem Leben erlebe, warum ich auch gerne Christ bin, ist nicht, dass ich ein besserer Mensch bin. Ich bin mindestens genauso Sünder, aber dass ich mir diese Sünden, meine Fehler eingestehen kann, dass ich die Kraft habe, das auszuhalten, dass ich wirklich Sünder bin und dass ich Gnade brauche. Und weil ich ganz oft in meinem Leben von meinem Gott Gnade geschenkt bekommen habe, ich habe schon viel Mist gemacht, fällt es mir wesentlich leichter, mit anderen Menschen auch gnädiger umzugehen. Und das ist der entscheidende Schlüssel, dass man die innere Energie, Kraft hat oder den Glauben hat oder bekommt, dass man sich sein Scheitern, sein Versagen anguckt und irgendwie ja gut entsorgt, ohne es zu verdrängen. Und dann fällt einem der Umgang mit anderen Schwachen wesentlich leichter. Man muss das dann
weil man es ja auch kennt und weil man auch weiß, wie sich's anfühlt und weil man auch weiß, wie schmerzhaft es ist, sich diese Dinge mal anzugucken. Nur ganz viele können das nicht oder ganz viel passiert ja auch manchmal im Unterbewusstsein, ne, aus der Kindheit oder so. Ja. Oder man hat vielleicht so eine ganz leise Ahnung, dass da was war, dann und dann. Aber es ist so leicht zu verdrängen und deswegen macht man einfach weiter wie bisher.
Das begegnet mir als Trauerredner ja so oft und beeindruckt mich und lässt mich wirklich mitleiden. Ganz oft entstehen so, obwohl ich ja kein Therapeut bin, ja nur Theologe bin, oft wirklich heilsame Gespräche, indem ich das versuche mit zu öffnen, was da an herausfließt. Und ganz oft passiert ja eben aus dem Leid in der Kindheit eine Wiederholung der Geschichte in den inzwischen Erwachsenen geworden, die es an ihre Kinder weitergeben. Und das zu durchbrechen und vorsichtig, liebevoll aufmerksam zu machen, dass da sich eine Spirale weiterdreht, das ist auch was sehr Heilsames, womit ich öfters praktische Lebensanweisungen mitgeben kann. Oder indem ich den Menschen auch wirklich sehr ermutige, bestimmte Sachen abzuschneiden, die ihnen bisher nicht gut getan haben, eben weil es kein zu spät gibt. Dass man auch mit 70, 60 Jahren noch sagen kann, das will ich ab jetzt anders machen, auch wenn ich es vielleicht bei meinen Kindern jetzt auch schon wieder falsch gemacht habe. Aber bei meinen Enkeln möchte ich es noch richtig investieren, dass ich die alten Verletzungen nicht übertrage.
Diese Wiederholung im Leben, diese Spiralen, die zeichnen sich ja auch bei Ihnen so ein bisschen ab. Mhm. Immer der sich stark macht, genau, und aufsteht und dann aber wieder irgendwie eins draufkriegt. Ja, ja. Das war dann bestimmt auch der nächste Punkt, oder, bei Ihnen?
Das kann man so sagen. Kam mir dann eine gute, sogenannte gute Zeit. Ich habe dann Theologie studiert. Da war ich auch mal ein bisschen anders klar. Ich habe meinen Unterhalt selber verdienen müssen, obwohl ich schon Familie hatte. habe ich dann halt mit Motorrädern gehandelt und alten Möbeln auf Flohmärkten und habe auch studiert und trotzdem viel gereist, ein gutes Studium hingelegt, aber ich habe richtig gelebt. Das tut einem Theologen gut. Und dann kam die Phase, dass ich gemerkt habe, dass alle Theologen die Arbeitslosigkeit entlassen werden sollten. Eine typische Fehlplanung in der Institution Kirche, damals in Hessen. Und für mich war klar, da hätte ich ja gleich irgendwie mich selbstständig machen können oder eine Firma aufbauen. Ich bin in die Kirche gegangen, dass es dann also nicht am Geld scheitert. Habe einen Spendenkreis aus meinen alten Vikarsgemeinden aufgebaut. Ich habe wirklich Unterstützer gehabt und habe dann hier in Tröglitz eine christliche Jugendarbeit, eine Erwachsenenarbeit aufgebaut. Habe drüben über einen Vereinsgründer den Hof saniert mit den Jugendlichen, die Strafstunden machen mussten, mit den typisch ja, rechtssozialisierten Jugendlichen, wie es ja die meisten hier waren damals, Ende der 90er. Habe mich um die Abgehängten gekümmert, ja, und habe parallel dann auch diesen alten Gasthof hier saniert und gemacht und bin heimisch geworden. Zum einen war es also eine Versöhnung mit meiner alten Geschichte. Ich bin meine Ursprungssozialisation zurück, konnte Gutes tun, habe auch wirklich Menschen helfen können. Ich habe ihnen auch vom Glauben erzählt, wenn es gepasst hat, habe mit den Arbeitern Andachten gemacht, aber auch moderne Gottesdienste im Tanzsaal, im alten kulturellen Zentrum des Ortes habe ich sozusagen Gottesdienste gefeiert. Mhm. Und das kam auch am Anfang wirklich gut an, das hat man gemerkt, an den Zustrom der Leute. Aber natürlich blieb das Christentum immer was Fremdes trotzdem. Ne? Aber doch im Lebensalltag war mir wirklich in Tröglitz verankert. Ja, dann kam wieder eine schwere Krise. Das war dann, dass meine erste Frau ausgezogen ist und sich getrennt hat, aus anderen Gründen, nicht nur wegen des Stresses, den wir hier durch die ganze Arbeit hatten. Und da wollte ich aufgeben. Da waren es die Tröglitzer, die gesagt haben, Mensch, Markus, ist doch jetzt mal nicht so schlimm. Du gehörst hierher, bleib doch hier, musst doch nicht wegziehen. Das hat natürlich gut getan. Und dann haben sie mich, dann habe ich meine Frau Susanna kennengelernt, bin beschenkt worden mit 4 neuen Töchtern und noch einem gemeinsamen Kind, also war dann reich mit 7 Kindern. Und durfte wirklich nicht nur die Hochzeit unter dem Motto feiern, Haus am See, sondern habe es auch erlebt. Das ist wirklich ein erfülltes, gesegnetes Leben, weil ich diesen großen Hof fertig saniert habe mit diesen 5 Gebäuden. Und eine Familienburg aufbauen durfte, die nicht leer war, sondern knackvoll mit Leben. Sowohl die einzelnen Zimmer voller, also als Kinderzimmer und der Tanzsaal, den meine Frau dann als Tanzdozentin und Choreografin schnell mit Leben und begeisterten Menschen gefüllt hat.
Ich finde auch, wenn man hier sich so umschaut, da sind auch die Möbelstücke. In jedem einzelnen Möbelstück, finde ich, steckt ganz, ganz viel Geschichte Leben. Also ein alter, schöner Flügel und Reise mit Bringsel und alles so zusammengewürfelt. Hier eine Kuckucksuhr und so. Das ist total schön, weil hier überall in jedem Detail irgendwie Leben noch steckt.
Also für die alten Möbel bin meist ich verantwortlich, aber die liebevolle dekorative Hand, die ist ohne Zweifel meine Frau, die es so super geschickt angeordnet hat, ja. Ja, das ist Heimat geworden. Es war eine liebevolle Familienburg, in der wir uns wirklich immer viele Jahre dankbar bis jetzt gelebt haben. Ja. Ja, dann kam der Wendepunkt, der nun bekannt ist, dass ich dann als Bürgermeister gefragt wurde, ob ich in den Ortschaftsrat käme. Das war eigentlich die Anfrage. Und dann habe ich gesagt, naja gut, ich habe zwar gerade unser jüngstes Kind bekommen, aber nach längeren Ringen haben wir uns bewusst als Ehepaar entschlossen, auch im Ort was mitzugestalten, weil wir eben hier auch leben und das sich so gehört. Dass ich dann gleich zum Bürgermeister gewählt wurde, hatten die schon geplant, aber ich nicht geahnt.
Was ja aber auch erstmal irgendwie total schön ist, weil es ja auch ein Zeichen ist.
Dann wird sie bestätigt. Genau. Und ich hatte das Gefühl, ich kann das, was ich vorher gemacht habe, so ein bisschen mitzugestalten in Ordnung. Ich habe mich ja viel um die Jugendlichen vorher jahrelang gekümmert, nun auch etwas umfangreicher umsetzen. Ich konnte dann Skateranlagen für die Jugendlichen aufbauen, so Skaterfeste machen. Ich habe die Kinderspielplätze saniert.
Man hat halt auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, das, was sowieso ja immer schon ihr Anliegen ist, genau, ne, sich so einzusetzen und so für Gerechtigkeit und so auch auszuleben.
Versucht, die Bedürfnisse aufzunehmen. Ein Monat Versammlung gemacht, gehört, was die Bedürfnisse sind, ist umgesetzt, indem wir Informationstafeln aufgestellt haben. Indem dann ein Frühjahrsputz entstand, wo die Leute den Müll der anderen weggeräumt haben, so als soziales Engagement. Und das hat Riesenspaß gemacht.
Das wurde auch alles gut aufgenommen, dieses Engagement.
Ich würde wirklich sagen, dass ich ein beliebter Bürgermeister war, was man ja auch an den Ortsbürgermeister, also Ehrenamt, ne? Was man auch an den hohen Wahlergebnissen dann bei der Wiederwahl gesehen hat.
Wann war das?
Das war 2014 im Herbst, also wenige Monate vor dem ganzen Theater. Ja, und ich war also für manche sicher auch mit meiner Frau so ein bisschen Mama und Papa. Also viele kamen einfach zum Herzausschütten vorbei oder weil sie Hilfe brauchten. Das war okay. Ich war auch ein bisschen Seelsorger für den Ort geworden, weil ich nun viele damals schon seit ja, vor fast 15 Jahren kannte, ne? 16 Jahren. Bis dann der eigentliche Umbruch kam, dass also Flüchtlinge untergebracht werden sollten und ich intuitiv spürte, das wird heiß. Das wird auch für dich heiß, Markus. Und meine Frau mich damals ermutigt hat und sagt, Markus, ihr ahnt das schon, du willst dich doch jetzt nicht da wegducken. Du musst da ja wohl mal Stellung beziehen. Da hat sie völlig recht gehabt. Ich habe in mir gemerkt, das ist vielleicht so eine typisch ostdeutsche Veranlagung, doch eher dann harmoniebedürftig zu sein, sich anzupassen und nicht unbedingt einen Streit zu suchen. Aber da war Statement echt gefragt, weil die Rechten anfingen zu hetzen und noch viel schlimmer, die ganzen Kommunalpolitiker bis hin zum bezahlten Bürgermeister sich alle wegducken. Es war klar, es kommen Flüchtlinge und keiner gab offene Informationen und keiner moderierte das Ganze. Sodass ich wirklich der Einzige war, der dann einen Brief geschrieben hat. Ich schrieb ja öfters Rundbriefe in Gemeindebriefen und gesagt habe, liebe Leute, es ist an der Zeit, dass wir uns wirklich entscheiden für unseren Ort. Wollen wir die Fremden mit freundlichem Gesicht, mit offenen Herzen empfangen oder wollen wir als Ort verlieren und sie unfreundlich empfangen? Das ist für uns eine Riesenchance. Eigentlich kenne ich ja meine Landsleute, sie haben Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Lebensfreude und nach Festen. Theoretisch würden sie mit den Fremden sehr gut auskommen, wenn da nicht die Angst wäre und wenn da nicht die Hetze wäre. Und eben das war der Punkt, dass die Rechten immer schon hier in Startlöchern standen, schon 1992 durch die Straßen gezogen sind, wie in vielen anderen Ortschaften auch. Und dass ich ahnte, das gibt Ärger, die werden das nutzen. Die NPD wird das nutzen, um Stimmung zu machen.
Wobei man ganz kurz ja auch mal sagen muss, es waren jetzt nicht hunderte Flüchtlinge, die hierher gebracht werden sollten, ne? Sondern 40, glaube ich, oder so?
Also es waren 60. Der Landrat hat es auf meinen Bitten hin auf 40 reduziert, weil wir ja sehr angespannte soziale Strukturen haben und weil wir hier eben eine schon erhöhte Drogenkriminalität und überhaupt kriminelle Strukturen haben und der soziale Friede eh schon angespannt ist. Ich habe auch sehr offen, typisch pastoral damals, offen meine eigenen Ängsten erzählt. Also gar nicht so politisch korrekt. Gesagt, aber trotzdem haben wir die Pflicht vor Weihnachten dem Fremden aufzunehmen, jedem eine Chance zu geben, so wie wir ja normalerweise auch jedem Deutschen eine Chance geben, der an unsere Haustür klopft. Mhm. Das hat einige oder sogar viele beruhigt, aber natürlich ließen sich manche davon nicht beirren, haben auf den sozialen Netzwerken sofort übel angefangen zu hetzen und ihre Ängste oder Pseudoängste und vor allem ihren inneren Frust nun endlich zu verbalisieren. Und darauf ist ganz schnell die NPD aufgesprungen. Und das war der eigentliche Wendepunkt, dass die NPD die Leute instrumentalisiert hat und ich ahnungs- und fassungslos mit meiner Frau und der Familie zusehen musste, wie die Rechten hier aufmarschieren im Ort, insgesamt 10 Wochen lang. Und das Dorf, das doch mal hinter dem antifaschistischen Schutzwall in der DDR gelebt hat, sich wegduckte. Mhm. Wo es doch hieß, dass alle Junkern und Nazis nach Westdeutschland drüber sind, auf einmal marschieren sie durch den Ort und einige machen doch mit, auch wenn es dann bloß noch 30 waren. Kamen doch genug gewaltbereite Nazis von außerhalb. Und das war der erste große Schock. Der zweite war dann natürlich, dass das Landratsamt nicht verhindern wollte, dass diese Demonstration dann bis vor unser Privathaus ziehen sollte. Wir waren die einzigen Feindbilder geblieben. Und die Raumeroberungsstrategie der Rechten besagt, wo wenig Widerstand ist, da erobern wir ganz, wir isolieren, wir diffamieren, wir schädigen wirtschaftlich und dann vertreiben wir. Und fast alles haben sie bis jetzt geschafft. Sie wollen also vor unser Privathaus marschieren. Ich bin deswegen zurückgetreten, weil das Landratsamt das nicht beauflagen wollte. Das gab den eigentlichen Aufschrei damals, der ja medial sehr weit durch Europa ging. Und wir wollten eigentlich dann wieder ruhiger werden. Es hätte auch vorbei sein können. Ich hätte gerne mein Privatleben ruhig geführt. Klar. Aber es kam dann schnell die Hetze in den rechten Netzwerken auf zum nächsten Bürgermeister. Und leider hat damals Innenminister und Landrat nicht die Wahrheit gesagt und haben uns als, ja, als zu schnell Zurücktreter dargestellt. Und das hat mich maßlos geärgert, sodass wir dann wirklich sie deutlich angesprochen haben und dabei eben auch eine Fernsehkamera war und dadurch ein größerer Hype gebildet hat. Da war es eine schwierige Phase, aber richtig schwer wurde es erst dann, als die Flüchtlingsunterkunft hier in Tröglitz 2 Monate später angezündet wurde. Und ich ahnte, jetzt kommt der nächste Medienhype.
Das heißt, ich muss ganz kurz da jetzt nochmal einhaken. Mhm. Sie haben sich geäußert, der Druck war so groß, Sie sind zurückgetreten. Wie haben die Leute, die vorher Sie alle auch so hier so nett empfangen haben, ich meine, Sie waren hier ja verankert, ja, Sie waren ja so ein Anlaufspunkt und so ein Strahlemensch, auf den die Leute irgendwie so ein Magnet, ne? Hat sich das da schon gewandelt, dieses Bild? Oder
da kamen noch Einzelne, haben Blumen hingelegt, haben uns umarmt spontan, aber es war begrenzt. Vor allem die sozialen Autoritäten, auch die von den Parteien, gerade der CDU, haben sich komplett weggeduckt. Der Bürgermeister war wochenlang verschwunden, obwohl er dafür seinen Job bezahlt wird. Der Gemeinderat war weg, der Ortschaftsrat war weg. Ich stand aber nicht alleine da. Es kamen dann Freunde von außerhalb, die sich gefunden haben. Aber auch im Ort haben sich damals, das sind wenige, aber also haben sich ein paar solidarisiert. Es gab eine gute Aktion, die hieß Gesicht zeigen. Da haben sich tatsächlich 120 Einwohner der Großgemeinde Elsterauer gefunden und den Rechten ein Gesicht gezeigt, damit wir nicht mehr alleine stehen. Das hat uns große Kraft gegeben. Und es gab Gott sei Dank auch Friedensgebete, wo viele Christen der Umgebung, aber eben auch Linke, gerade von der Basis gekommen sind und gesagt haben, wir wollen hier zusammenstehen. Das waren die positiven Erlebnisse. Die negativen waren dann, dass sich durch die mediale Öffentlichkeit, die zu Recht auf Drückes lastete, wegen dieses Verbrechens, des zweiten Verbrechens, erstmal hat man eine Familie angegriffen, allein gelassen. Das zweite war, man ein Haus anzündet, wobei fast ein deutsches Ehepaar noch mit verbrannt wäre.
Das war, und das war das Haus, in das die Flüchtlinge einziehen sollten. Das
sollte eine Unterkunft werden für mehrere Familien. Und in der Osternacht begann das Höllenfeuer. Und dann war klar, dass ich was tun muss. Dann habe ich eine Gegendemo, die erste, organisiert. Und da war das wäre auch für den Ort die große Chance gewesen zu zeigen, wir sind nicht die. Wir sind anders, wir wollen das nicht. Wir stellen euch gegen euch, die das wahrscheinlich angezündet haben. Es kamen aber aus dem Ort maximal 80 Leute, vielleicht 90, 200 von außerhalb. Aber von den 80 aus Drittes waren auch 20, die sich wahrscheinlich reinwaschen wollten, die früher bei den Demonstrationen mit teilnahmen. NPD-Demonstration. Das war sehr verwirrend, komisch und aber auch ernüchternd. Mhm. Und dann kam der Effekt, dass Ursache und Wirkung verdreht wurden, dass wir auf einmal diejenigen waren, die angeblich die Medien in den Ort geholt haben, obwohl ich ja gar nicht die Medien holen kann. Ich habe nur gesprochen, habe nur geredet, bin den Interviews nur selten ausgewichen. Ich habe dann einmal ein paar Wochen Pause eingelegt, um das zu beruhigen. Das brachte nichts. Die Hetze ging im Ort weiter und dann habe ich dann natürlich weitergezogen mit meiner Interviews gegeben, sind zu Podiumsdiskussionen eingeladen gewesen, um diesen Vormarsch der Rechten nicht weiter zu leicht zu machen. Und das hat dazu geführt, dass dann 30% Auftragseinbußen in unsere Selbstständigkeit kamen durch Mobbing, durch gezieltes Rumgehen der Rechten, dass Leute uns nicht mehr grüßten. Ja, dass sogar die Nachbarn, mit denen ich 20 Jahre lang zusammen auch teils Häuser mir geholfen habe, beim Häuser sanieren und so, dass die auch immer nicht mehr grüßten. Und das war der eigentliche Schreck, dass also zu den ganzen Morddrohungen, die jetzt kamen, es gab einige Morddrohungen, dann schließlich Codebriefe kamen, also Briefe aus der Umgebung mit der Inschrift Lügenpack Niert verzieht euch aus Tröglitz. Code gefüllt, wo meine Frau reingegriffen hat, natürlich, das verursacht natürlich Schäden, seelische Schäden. Und das hat uns richtig runtergehauen.
Also was geht da in einem vor? Ich glaube, das ist ganz, ganz dolle. Man kann sich vorstellen, dass es ganz furchtbar ist, aber was macht man? Was sind da so, wie versucht man da, wie kann man da überhaupt noch Halt finden?
Sie meinen bei den Codebriefen oder bei den Morddrohungen?
Bei all dem, was Sie da erlebt haben.
Also meine Frau leidet bis heute darunter. Das wird man nicht mehr los. Sie ist eine starke Frau, eine gläubige Christin. Aber es war erstmal ein Waschzwang da, ganz klar. Man fühlt sich entwürdig, entehrt. Hat das nur sehr schwer wegbekommen. Also lässt sich da heute auch begleiten bis dahin. Deswegen. Ja. Weil es ganz viel mit Entwürdigung zu tun hat, dass also Menschen einen gezielt die Würde nehmen wollen, die selber offensichtlich in ihrem Leben Entwürdigung hatten und ihren persönlichen Frust übertragen müssen. Das hilft rational nur ein bisschen weiter. Meine Frau und ich sind seither, kann ich so offen sagen, wirklich fast abwechselnd in Depressionen. Nicht so ausgeprägt, wir erhalten uns gegenseitig, obwohl wir Christen sind, was ich ja offen sage, obwohl wir beten, wo wir ganz viel Kraft von oben kriegen, reicht die Kraft manchmal doch nicht. Das liegt natürlich vor allem daran, dass man aufpassen muss, dass man selber nicht hart wird, verbittert. Also ein Misstrauen ist auf jeden Fall eingekehrt gegenüber den Menschen und andererseits möchte ich das nicht pauschal machen. Es ist etwas weniger Lebensfreude bei uns da. Wir waren viel fröhlichere Menschen, da ist ohne Zweifel einiges verloren gegangen. Das wissen wir alles und spiegeln uns das auch und ärgern uns manchmal selber, dass wir solche, ja, ich will nicht sagen Trauerklöpse, aber doch zurückgezogener geworden sind. Und wir können uns vor allem auch nicht mehr gesellschaftlich betätigen. Früher bin ich fröhlich lachend raus zum Smalltalk auf die Straße. Das hält mir auf die Straße schon zu gehen und schon mit dem Auto durch die Stadt zu fahren, durch den Ort zu fahren, kostet mich viel Kraft. Einzukaufen ist für mich eigentlich ein Albtraum. Weil ich auch da manchmal angepöbelt werde. Ne? Das ist eine sehr schwierige Sache, die inzwischen schon längst über unser Hoftor hinüberschwappt und uns hier im Haus schon bedrängt. Das ist leider nach allen Kampfesjahren, die ersten 3 Jahre waren Kampf und Gegenwehr, kam dann ein Jahr der Trauer und des Abschiednehmens des Inneren. Wir wissen jetzt, dass wir hier nicht im Alter bleiben können, weil dass uns weil uns die Luft zum Atmen genommen ist. Wir können nicht mehr leben als gesellschaftliche Mitgestalter.
Ich stelle mir das so unglaublich hart auch vor, wenn man, also ich sehe ja jetzt hier, das sieht man ja nicht, wenn man den Podcast hört, aber ich sehe ja hier, wie liebevoll eben alles gestaltet ist. Sie haben ja vorhin von den Bäumen und von den Pflanzen erzählt, die so von überall her hier angebracht haben und liebevoll gezüchtet haben. Und all das ist ja mehr als nur Haus und mehr als nur Wohnung. Ja. Es ist ja Identität, es ist ja auch Rückzug, Schutzmauer, Ankommen, Erdung, Kraft, all das.
Das hat mich oft als Mann wirklich bitter weinen und heulen lassen. Ich bin immer noch drin, ich erlebe mich immer noch wütend heulen, dass ich manchmal innerlich fast zusammen, ja, dass ich zusammenbreche, mein Arbeitsmann heule. So. Oder dass ich wütend schreiend mit dem Auto durch den Ort fahre, heute noch. Das ist Fakt. Ich behelfe mir damit, dass wir nach Perspektiven suchen, wie es weitergehen kann. Und ich entdecke mich gerade bei den Pflanzen, haben Sie einen ganz wunden Punkt angesprochen. Ich habe kleine Pflanzen aus Kroatien vor 20 Jahren mitgebracht, die ich natürlich nicht mehr ausgraben kann. Säulen zu pressen oder Feigenbäume, die jetzt 3 Meter hoch sind. Ich entdecke mich jetzt, dass ich immer, wenn es mir besonders schlecht geht, jeden Sonntag rumgehe und einzelne Ableger mache. Ich versuche mir ein Stück Zukunft und auch Vergangenheit mitzunehmen, weil ich an diesen Pflanzen hänge. Und das wird mir wahrscheinlich noch schwerer fallen, obwohl das Haus ja wirklich fast komplett von mir saniert wurde. Habe ich mich innerlich schon verabschiedet. Auch die Pflanzen, die machen ganz viel mit mir. Das ist echt verrückt. Ich habe jetzt schon ganz viele Ableger gemacht.
Ja. Mhm. Was wollen Sie mitnehmen?
Ich muss ganz viel abschneiden. Ich bin eigentlich, also, wenn man.
Ja. Sorry, wenn ich da reingerätsche, aber das, also ich meine das jetzt nicht mal unbedingt materiell.
Ja, ich weiß, ja. Auch wenn ich ein sehr materialistischer Mensch in dem Sinne bin, dass ich sehr historisch bewusst bin, dass ich in jedem Ort mich verankere, die Chroniken der Orte lese. Ich habe ja Ausgrabungen veranstaltet hier im Lehmfußboden, jede Scherbe aufgehoben. Also ich bin sehr verhaftet an der Geschichte, ich atme das ein und habe hier in dem Haus überall so kleine Zettelchen hinterlassen. Immer wenn ich was saniert habe, habe ich meine Signatur hingeschrieben, welches Datum und so. Also ich bin da echt sehr haptisch. Umso schwerer, können Sie sich vorstellen, hat es mir, ist mir gefallen, diese Geschichte hier, das Haus mit seiner Geschichte loszulassen. Ich muss lernen. Das ist eine meiner neuen Aufgaben, mich von diesen materiellen Dingen loszuschneiden. Ich sage es so platt, wie es ist. Mir hat meine Arbeit als Trauerredner geholfen. Ich weiß, dass ich nur eine begrenzte Zeit zu leben habe. Jetzt bin ich 50, sagen wir es realistisch, wenn ich 75 werde, kann ich glücklich sein. Dann bei meinem Lebensstil habe ich noch 25 Jahre. Und es ist doch besser, wenn ich die woanders dann irgendwann noch ein paar gute Jahre erleben darf, als wenn ich hier innerlich eingehe. Also muss ich es lernen, sowieso diesen Hof loszulassen. Ob ich nur irgendwann sterbe oder jetzt innerlich sterbe, ich lasse das Materielle los, das ist schwer. Ich werfe vieles weg, andere Sachen gebe ich weg oder verkaufe sie. Unsere kleine Lebenszeichen, wie eben die Pflanzen, die nehme ich mit, die Fotos nehme ich mit und die guten Erinnerungen. Das hat mir gestern als meine Frau gesagt, Markus, wir haben so viele tolle Sachen hier als Familie erlebt. Wir sind dankbar für die Jahre, die wir hier waren. Das Haus hat uns sehr viel Heimat geschenkt. Wir sind auch dankbar für die Jahre, die wir hier im Ort hatten. Und das ist gut. So wie wir eines aus dem Leben Abschied nehmen müssen, müssen wir halt von diesem Lebensabschnitt Abschied nehmen und nochmal anfangen.
Ich erlebe Sie hier, so wie Sie auch auf uns zugekommen sind, als einen sehr offenen, freundlichen, strahlenden, total feinen, angenehmen Menschen, der ja schon sehr, sehr reflektiert ist und viele Themen und Dinge, die einen so bewegt, von einer größeren Perspektive irgendwie betrachtet. Deswegen, was ist das, was Ihnen jetzt Halt gibt, wo Sie sagen, ich bleibe trotzdem positiv und es gibt mir Kraft?
Ich habe letztens zu einem Kollegen gesagt, mit dem ich Trauerfeiern durchführe, wenn ich meinen Glauben nicht hätte oder wenn ich keine Perspektive hätte, ich verstehe zu gut, das ist überhaupt nicht doof gemeint, ich verstehe zu gut, dass Menschen oder Männer um die 50 durchdrehen, dass Menschen durchdrehen, richtig zu Ego-Ärschen werden, weil sie ja nur diese eine Perspektive haben und ihr Leben auskosten wollen. Ich sage das nicht verächtlich. Ich kann es nachvollziehen. Wenn ich nur das eine Leben habe, koste ich es nach aller Kraft aus. Auch die Tendenz ist in mir da. Ich muss mich da selber ausbremsen, weil manchmal bei mir auch das Vertrauen fehlt, weil das Jenseits ist ja nicht zu sehen. Aber durch meine Gebetserlebnisse, weil ich wirklich erlebt habe, schon zigmal, dass es Gott gibt und dass er so viele Zufälle ganz gar nicht gibt. Ich habe schon so viel geholfen bekommen, auch Sachen erlebt, auch dass auch viele in dieser Mediengeschichte, dass ich zum richtigen Zeitpunkt eine Stimme bekommen habe und wirklich was erreichen konnte und auch Mut hatte, wo ich wirklich Angst hatte, in vielen Situationen. Das hat wirklich nur mit meinem Glauben, mit einer überirdischen Kraft von Gott zu tun. Und das gibt mir auch Hoffnung, dass es weitergeht. Ich habe wirklich keine Perspektive im Moment. Ich habe Angst, meine Frau hat auch Angst. Wie geht es wirtschaftlich weiter? Wir müssen wahrscheinlich, wir werden ja hier nicht werden ja natürlich mit einem dicken Minus rausgehen. Das ist die eine Angst und die andere ist aber zu sagen, ist egal, wir haben noch einen Nachzügler, einen 10-Jährigen, da soll es irgendwann mal in einem besseren Umfeld leichter haben, wo er sich auch selbst gesellschaftlich frei entwickeln kann. Also kurzum, was uns Kraft und Hoffnung gibt, ist wirklich unser Glaube, dass der uns bisher geführt hat, dass wir auch weitergeführt werden. Es gibt diese berühmte Abrahamsgeschichte in der Bibel, wo jemand sein vertrautes Heimat verlässt und einfach nur auf den Ruf Gottes losgeht, auf die Verheißung hin, dass es gut wird. Das klingt auch menschlichen Ermessen, weltlichen Ermessen völlig bekloppt. Kann ich gut verstehen. Aber uns bleibt da nichts anderes übrig. Ich merke auch, dass ich dabei getragen werde. Und das ist eigentlich eine irre Erfahrung. Und das lerne ich von vielen anderen, gerade Christen, die in KZs gesessen haben, die schlimme leidvolle Erfahrungen schon vor Jahrhunderten gemacht haben, dass sie in schwierigsten Situationen gerade Kraft bekommen haben, auch zu widerstehen. Und gerade jetzt ist mutiger Widerstand angesagt. Ich habe Angst. Ich weiß selber, dass es eine gefährliche Zeit jetzt wird, dass es längst noch nicht, dass es erst beginnt wahrscheinlich. Ich habe Angst, aber ich kann auch nicht anders und weiß, dass ich wirklich getragen bin mit meiner Familie.
Eine allerletzte Frage noch. Wenn es eine Sache gibt, die Sie gerne anderen Menschen mitgeben würden, vielleicht gerade in so einer Zeit oder wenn man ihr ganzes Leben bisher, ihre Erfahrungen irgendwie zusammenfasst, was wäre das?
Ganz klar. Was ich selber schon oft machen musste, traue dich zu kapitulieren, wenn du keine Kraft mehr hast. Belüge dich nicht selbst, kratze nicht irgendwelche falschen Erklärungen und irgendwoher, um dich selbst zu rechtfertigen, sondern sei mutig, kapituliere, dass du es nicht schaffst als Mensch. Und das passiert vielen Menschen im Leben. Und gucke, ob du Kraft von woanders herkriegst. Ich meine natürlich von Gott. Schreie nach Gott, er wird dir helfen. Und er wird dir begegnen, er wird auftauchen und wird zu dir reden, wenn du darauf achtest, was er dir für Botschaften durch Menschen oder durch eine leise Stimme sagt. Das ist wirklich meine klare Botschaft. Weil das Elend, das ich erlebe oder wo ich wirklich mitleide, wo Menschen so alleine sind und selbst in der größten Bitterkeit am Grab stehen und sagen, oh, und völlig zerbrechen. Und dann so in perspektivlos davon zu gehen, das finde ich wirklich, finde ich tragisch. Wie viele Menschen sich dann auch selbst betrügen. Und das würde ich mir wünschen. Das würde ich gerne mitgeben, dass Menschen sich trauen, nach was anderem auszustrecken, wenn sie selbst nicht mehr können. Einfach um Hilfe zu rufen nach oben. Und da kommt Hilfe. Deswegen das ist mein Wunsch von Herzen für andere.
Das war Hello Markus Niert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hätten noch ewig über Rechtsextremismus reden können, über Bedrohung und so. Aber für diese Themen gibt es genügend Fernsehbeiträge, Artikel. Ihr findet alles im Netz. Mir war es aber jetzt wichtig zu zeigen, wer dieser starke Mensch ist, was dahinter steckt und warum Markus Niert nicht müde wird zu kämpfen und seine Stimme zu nutzen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr das auch macht. Wenn ihr die Folge bei Twitter, Facebook, Insta, WhatsApp, wo auch immer teilt, zeigt, wie wichtig es ist, dass man sich nicht unterkriegen lässt. Und ich freue mich total, wenn ihr mir eure Gedanken zu der Folge, Gedanken zu Markus Niert, zu den Themen, die euch da bewegen, teilt. Schreibt mir per Mail, bei Insta. Ich sag jetzt an dieser Stelle Tschüss und bis nächste Woche zu Helle Jahre.